ist 10 Uhr, das heißt, wir haben eine Verabredung. Unser Sonntagsdate, ein Wuppertaler Gast, eine Stunde hier im Radio. Und heute ist das Suna Lenz. Suna Lenz ist die Leiterin des Ressorts Zuwanderung und Integration hier in Wuppertal. Das macht sie seit Oktober. Frau Lenz, erstmal guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Und Sie hatten es ja auch nicht weit, ne? Sie haben ja erzählt, Sie sind Arenbergerin, also sind Sie zu Fuß hierher gekommen?
Richtig, wohne hier quasi um die Ecke.
Praktisch, oder gerade bei so einem Wetter, wo man gar nicht weiß, sollte ich jetzt unbedingt Auto fahren? Oder?
Ja, für Sie war das jetzt sicher, weil ich bin sicher hier angekommen.
Ja, das ist immer gut, wenn ich weiß, die Gäste kommen auf jeden Fall sicher an. Ist denn so zu Fuß gehen Ihr liebstes Verkehrsmittel quasi hier in Wuppertal? Machen Sie viel zu Fuß oder sind Sie ein anderes Team? Auto, Schwebebahn, Fahrrad, wie sind Sie unterwegs?
Also das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns, ich und mein Mann, uns doch intensiver auseinandergesetzt haben. Mhm. Wir wollten für uns doch mal eine Art Mobilitätskonzept überlegen. Wir waren vorher mit zwei Autos, das haben wir jetzt auf ein Auto reduziert. Und da auch haben wir uns überlegt, dass es eben dann doch unter Klimagesichtspunkten Anforderungen erfüllen soll. Wir sind beide mit E-Bikes ausgestattet und genießen das sehr, die Fahrräder zu nutzen, außerdem natürlich ÖPNV. Dazu kommt das neue Konzept der Wuppertaler Stadtwerke mobil mit den schönen Caps, Hol mich App. Und jetzt machen wir so einen Mix aus allem und haben uns dafür ein Auto gespart und das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Frau Lenz, ich kenne das auch selber, wenn man irgendwo neu anfängt, dann dauert es ja so ein bisschen, bis man drin ist, die Eingewöhnung, man kennt alle Namen. Sind Sie noch die Neue oder ist diese Eingewöhnungszeit jetzt vorbei? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, so eine richtige Eingewöhnungszeit im klassischen Sinne hatte ich gar nicht. Ich bin gekommen und wusste, dass ich sofort ab dem ersten Moment 100% geben muss. Also im Grunde gar nicht so lange Zeit hatte, mich zu orientieren. Deshalb habe ich mich auch vorher immer, wie ich es auch immer mache, schlau gemacht, auch vorher schon Gespräche geführt, sodass ich mit dem ersten Tag eigentlich sehr, sehr präsent war. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr neugierig auf alles, was ich natürlich da jeden Tag erlebe. Da arbeiten im Moment über 300 Menschen. Und wenn ich es mal so auf die Zeit verteile, bin ich in der sehr, sehr guten Situation, jeden Tag einen Menschen kennenzulernen und damit die nächsten anderthalb Jahre sozusagen vor mir. Und das ist auch der spannende Teil. Auch wenn man sich gut vorbereitet und auch sofort 100% gibt, die Menschen, und darauf kommt es letztendlich an, mit denen man zusammenarbeitet, für die muss man sich sehr viel Zeit nehmen und das mache ich im Moment sehr gerne.
Wenn man so neu in so einen Job kommt, dann sprechen ja auch viele über die sogenannten Fußstapfen, die dann der Vorgänger hinterlässt. In Ihrem Fall war das Jürgen Lemmer, der den Job ja sehr, sehr lange gemacht hat, über 20 Jahre. Wie waren so Ihre Gefühle? Wie haben Sie diese Fußstapfen eingeschätzt und wie finden Sie, füllen Sie die aus?
Also die Fußstapfen von Jürgen Lemmer sind tatsächlich auch meine Leitplanken, weil Jürgen Lemmer hat hier, das macht man sich gar nicht so häufig gegenwärtig, das ist ja im Grunde doch eine Richtungsentscheidung in Wuppertal gewesen, ein Ressort zu gründen, unter dessen Dach sich die Ausländerbehörde, das kommunale Integrationszentrum und auch einige andere Bereiche wie wirtschaftliche Hilfen und ganz wichtig Unterbringung von Geflüchteten, alles unter einem Ressort, unter einem Dach gefasst wurde. Und das ist etwas, wo wir, denke ich, auch jeden Tag von profitieren. Und dieses große Erbe, was er uns auch jetzt auch übergeben hat, gilt es auch sehr verantwortungsvoll weiter fortzuführen.
Sie haben ja diese Aufgabe in einer Zeit übernommen, die ja sehr herausfordernd ist. Also im Oktober waren wir ja mittendrin in einer Zeit, wo wir ja Krieg in Europa haben. Welche Gedanken hatten Sie da, als klar war, okay, ich nehme jetzt diesen Job an, in genau dieser Situation?
Ja, große Herausforderung. Es gab ja auch noch einige andere in Wuppertal deutlich sichtbare Dinge, wie zum Beispiel die Schlangen vor dem Haus der Integration. Und wir haben ja relativ viel Schelte auch bekommen. Das war jetzt nicht nur so, dass uns auf die Schultern geklopft wurde, dass wir das so toll machen, sondern eher, dass wir immer wieder auf Missstände hingewiesen wurden. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, tatsächlich die unsichtbaren Arbeiten so gut wie möglich zu machen, aber auch am Bild etwas zu verändern. Und das gelingt uns, glaube ich, inzwischen jeden Tag sehr gut. Also die Schlangen haben wir nicht mehr vor dem Haus. Wir haben sehr vieles umgestellt. Und ich glaube, dass da auch nochmal durchaus noch vieles mehr möglich ist, wo wir jetzt dran sind.
Sie haben die Schlangen vom Haus der Integration gerade angesprochen. ja, zu Beginn
ich
dachte,
war. Ich spreche es lieber selber an.
clever. Also zu Beginn war die Situation ja sehr chaotisch. Fairerweise muss man ja auch sagen, dass für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Situation natürlich auch neu war, wie für ganz Europa, die dann einfach klar gesagt haben, wir bieten Schutz, aber da muss man ja auch erstmal Strukturen schaffen, wie man dann so schön sagt. Wie ist die Situation heute und was hat denn geholfen, dass es jetzt eben diese Schlangen, die wir ja alle gesehen haben, wenn wir vorbeigegangen oder gefahren sind, nicht mehr gibt?
Also sehr viele Strukturen hatten wir ja bereits vorher. Wir waren, ich glaube, wesentlich besser vorbereitet als manch eine andere Stadt auf das, was dann auf uns zukam. Relativ kurzfristig haben wir dann auch das Ukraine Service Center gegründet. Das ist ein Steinwurf entfernt vom Haus der Integration im Wiküla Park. Und dort haben wir speziell auf die Bedürfnisse der Geflüchteten aus der Ukraine dort Prozesse entwickelt, wo sie sozusagen in Stationen alles, was mit ihrem Ankommen hier zu tun hatte, direkt erledigen konnten, sie auch vernünftig unterbringen konnten. Auch da sind wir, denke ich, ganz anders aufgestellt als manch eine Stadt. Wir haben da schneller drauf reagieren können, weil wir schon Strukturen haben. Wir haben dann sozusagen natürlich viel Kreativität auch gehabt, damit umzugehen mit der konkreten Situation. Viele Kolleginnen und Kollegen haben wirklich ihr Bestes gegeben und 150% gegeben, also es war keine Selbstverständlichkeit, aber wir hatten schon auch gute Strukturen.
Mhm. Daraus lässt sich vielleicht dann auch ableiten, das hört und liest man ja auch immer, dass Wuppertal mehr Menschen aus der Ukraine hier aufnimmt, als eigentlich über den Verteilschlüssel des Landes nötig wäre. Also aktuell sind es 5.200 ungefähr. Warum macht Wuppertal das? Warum ist das möglich?
Erstens haben wir dadurch natürlich, dass wir täglich hier ankommende Menschen haben, die Möglichkeit, auch selbst ein Stück weit das zu steuern und nicht auf die Zuweisung zu warten. Und andererseits, wir haben beides. Also wir haben sowohl die Zugewiesenen, das müssen auch nicht immer Menschen aus der Ukraine sein. Wir haben auch aus anderen Regionen der Welt Geflüchtete. Wir haben im Moment beides und ich denke, wir werden auch im Moment beiden gerecht. Wir haben Kapazitäten. Wir können da durchaus auch nochmal drauf schauen, welche Menschen kommen und auch besondere Lebenslagen erkennen. Viele von denen direkt aufgenommenen Ukrainerinnen und Ukrainer haben schon einen Bezug nach Wuppertal und kommen auch direkt hierhin und können auch hier relativ gut untergebracht werden. Und nicht nur mit unserer Hilfe, sondern wir haben ja auch eine unglaublich gute ehrenamtliche Infrastruktur in allen Stadtteilen, die es uns wirklich ermöglicht hat, nicht nur unsere Ressourcen zu nutzen, sondern auch die der Ehrenamtlichen, die sich da zur Verfügung gestellt haben.
Frau Lenz, ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen, dass Wuppertal schon so Ihre Stadt ist, weil ich habe gelesen, dass Sie hier studiert haben. Sie sind Diplom-Sozialwissenschaftlerin. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Studizeit? Ist Wuppertal so eine Studiestadt? War sie das? Ist sie das immer noch? Wie bewerten Sie das?
Ja, ich habe ja Wuppertal nicht unbedingt als immer nur als eine Studiestadt gesehen, weil ich ja hier schon gelebt habe vorher und meine Kindheit, Jugend auch vorher schon hier verbracht habe. Aber Wuppertal war für mich tatsächlich immer sehr vieles auf einmal. Einerseits natürlich eine Stadt, die man als Kind, Jugendliche auch mit Migrationshintergrund ganz anders erfährt, ganz anders erschließt als jemand, die immer schon hier war. Dann natürlich eine Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin. Später die Stadt, in der ich studiert habe. Es ist für mich aber auch darüber hinaus auch eine Stadt, die mit Werten verbunden ist. Es ist die Stadt von Engels und auch so andere wichtige Dinge, die in dieser Stadt immer wieder passiert sind. Insofern habe ich da jetzt auch explizit zur Studienzeit keinen Eindruck. Es ist eine sehr große Universität, in der habe ich ja auch zuletzt dann auch gearbeitet als Sachgebietsleiterin im Personaldezernat, hatte dann auch nochmal selbst einen ganz anderen Blick auf die Universität, nämlich aus der Perspektive der Verwaltung eben. Ich habe eine sehr schöne Studienzeit gehabt. Damals hatten wir jetzt nicht so unbedingt den Druck, relativ schnell fertig zu werden. Deshalb habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Aber jetzt auch nicht gefaulenzt. Ich habe schon im Studium viel gearbeitet und bin gereist und habe das Ganze ganz gut alles unter einen Hut bringen können.
Mhm. Also Wuppertal war so immer Ihre Stadt, kann man dann so unterm Strich sagen.
Ja, Wuppertal war schon immer meine Stadt.
Waren Sie mal zwischendurch woanders?
Nein, ich war außer dass ich in Bayern geboren bin, war ich noch nie woanders.
Das verzeihen wir Ihnen alle.
Das ist freundlich, danke schön.
Und Wuppertal, wir haben es eben schon gesagt, ist ja eine sehr bunte Stadt. 160 Nationen leben hier zusammen. Viele Kulturen, Religionen sind hier zu Hause. Erstmal aus Ihrer Sicht, welche Herausforderungen bringt das denn für so eine Stadt im Bergischen?
Die Herausforderung ist sicherlich, dass die Stadt einerseits natürlich bunt ist. Das ist keine Herausforderung, das ist das Schöne. Die Herausforderungen sind natürlich die ungleichen Lebensbedingungen. Und wir haben, wenn man sich auch den Sozialdatenatlas der Stadt anguckt, sieht man, wo sich Probleme auch konzentrieren. Und Migration ist jetzt nicht das Problem, sondern Menschen mit Migrationshintergrund haben Zugangsbarrieren zu bestimmten Leistungen und Ressourcen. Und das ist da, glaube ich, so die Kunst ist, ihnen die gleichen Chancen zu ermöglichen einerseits. Andererseits aber die eigenen Strukturen daraufhin zu hinterfragen, ob wir nicht auch unbewussterweise Ungleichheit selbst mit reproduzieren. Und das ist der Spagat, den wir da jeden Tag machen. Wir müssen unseren Job gut machen, wir müssen uns aber auch doch jeden Tag hinterfragen, was wir verändern können.
Mhm. Wir haben eben kurz die Ukraine-Situation angesprochen. Viele Menschen aus der Ukraine sind hier. Gerade am Anfang gab es da auch sehr viele Missstimmen, die gesagt haben, oh, die werden viel besser behandelt als andere. Haben Sie damit auch zu tun gehabt, mit dieser Wahrnehmung von Menschen, die vielleicht woanders herkamen, die gesagt haben, ja Mensch, wer kümmert sich denn um mich? Jetzt ist die Ukraine so im Fokus. Wie gehen Sie da mit um? Welche Herausforderungen hat es da in Ihrem Arbeitsalltag gegeben?
Ich glaube, das Ressort hat auch in der Vergangenheit jede Herausforderung gleich angenommen. Auch als 2015 die Syrien-Krise war, haben wir uns genau die gleiche Mühe gegeben, die wir heute auch uns mit den Ukrainerinnen und Ukrainern nehmen. Der Unterschied ist, glaube ich, einfach, wo der Krieg stattfindet und wie sehr wir auch selbst davon betroffen sind. Und hier können wir helfen. Und hier deshalb glaube ich auch, dass wir in der Pflicht sind, hier zu helfen und auch unsere Strukturen auch sehr, sehr im Moment darauf zu konzentrieren, dass es den geflüchteten Menschen hier gut geht, dass sie hier gut ankommen. Viele von ihnen haben ja auch die Perspektive, also wünschen sich auch wieder zurückzukehren. Und da muss man gucken, dass sie, je länger die Zeit hier wird, dass sie trotzdem hier in den Systemen auch ankommen. Aber ungleich behandeln würde ich sagen, nein, das tun wir nicht. Das ist auch... Wir entscheiden auch nicht über die Gesetze und über die Rahmenbedingungen. Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die auch selbst einen Migrationshintergrund haben, die das aber in ihrem tagtäglichen Arbeiten überhaupt nicht in Frage stellen, die da keine Unterschiede machen. Wir kümmern uns um alle, die kommen.
Ich habe gerade über das Winterwetter gesprochen. Sind Sie denn so ein Wintertyp? Freuen Sie sich, wenn Sie Wuppertal in Weiß sehen oder gehen Ihnen da andere Sachen durch den Kopf?
Nein, ich freue mich sehr, Wuppertal auch mal in Weiß zu sehen, bin aber jetzt nicht der Wintersportmensch. Der Teil interessiert mich nicht, aber ich habe zum Beispiel, gestern haben wir uns auch die Eifel angeschaut, die war dann natürlich noch viel weißer und das Bild war schon sehr schön, muss ich sagen.
Das glaube ich, aber wir müssen gar nicht so weit fahren, ne? Hier in Wuppertal ist ja auch jetzt ein bisschen eifelig auf jeden Fall, in der Nacht ist ja noch ein bisschen Schnee runtergekommen und sind Sie dann, ich habe ja eben schon erzählt, sind zu Fuß hier hingekommen, das sind mir die liebsten Gäste, die dann auf jeden Fall ankommen, trotz der Wetterlage, rutschig oder nicht am Achenberg?
Bisher nicht, nein.
Sehr gut, dann scheint es ja zu sein, dass viele Menschen am Achenberg ihre Verantwortung für den Winterdienst sehr ernst nehmen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Sie haben ja jetzt nicht wenig zu tun und ich stelle mir auch die Arbeit dort sehr herausfordernd vor und wir alle erinnern uns vielleicht auch daran, im Sommer gab es einen sehr unschönen Zwischenfall, einen Messerangriff auf eine Mitarbeiterin. Da war dann auch lange geschlossen, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja zu Recht auch so geschockt waren von der Situation. Wären wir, glaube ich, alle, wenn das am Arbeitsplatz an so einem geschützten Ort passiert. Sie sind ja danach dann dazugekommen in das Ressort. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat sich da was verändert? Wie ist Ihre Sicht auf diesen Vorfall und das, was dann danach passiert ist?
Ja, dieser schlimme Vorfall, der beschäftigt uns natürlich auf allen Ebenen noch weiter. Bei den Kolleginnen und Kollegen ist das sicherlich noch nicht abschließend verarbeitet. Nichtsdestotrotz habe ich aber vorher schon natürlich in das Thema mich hineingedacht und auch Gespräche geführt. Und als ich dann anfing, war das natürlich klar, dass das ein Schwerpunkt für mich ist. Und zwar ein unmittelbarer, auch kurzfristig zu bearbeitender Schwerpunkt. Wir haben aber natürlich auch ein paar strukturelle Sachen. Also es ist, Sie kennen das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Da sind wir, warum sollte es uns anders gehen als allen anderen in der Stadt? Auch da fehlen uns natürlich auch vorher schon gut qualifizierte Kolleginnen und Kollegen und die fehlen uns natürlich jetzt auch. So ein Ereignis, das muss so verarbeitet werden, dass dann auch hinterher Menschen da gerne arbeiten. Also wir müssen dann alle Möglichkeiten ausnutzen, alles, was wir tun können, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, müssen wir dann tun. Und das haben wir getan. Und ich habe Also ich bin in der wirklich sehr, sehr lukrativen Situation, im ganzen Ressort so viele Führungskräfte zu haben, die sich der Verantwortung bewusst sind und die sich sehr viele Gedanken darüber machen, was wir verändern können. Also ich habe nirgendwo den Satz gehört, das haben wir schon immer so gemacht. Und es ist eine hohe Bereitschaft da, alles auf den Prüfstand zu stellen und alle Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es auch wieder allen Spaß macht, dort zu arbeiten. Es ist in dem Team, in dem das passiert ist, haben die Kolleginnen und Kollegen eine hohe Solidarität untereinander. Und am Anfang waren die Ausfälle natürlich groß, bis das verarbeitet wurde. Aber jetzt haben wir wieder eine hohe Präsenz. Und natürlich haben wir auch sehr viel getan in der Zwischenzeit.
Mhm.
Angefangen von baulichen Veränderungen bis hin zu Deeskalationstrainings, damit die Kolleginnen und Kollegen sich sicher fühlen. Wir haben eine sehr gute Security vor der Tür, die ihre Aufgabe nicht darin versteht, Menschen abzuschrecken, sondern sie übernehmen sogar, würde ich inzwischen sagen, einen Teil unserer Arbeit, indem sie mit den Menschen schon sprechen. Bei der Security geht es eigentlich darum, dass wir den Zugang zum Haus in irgendeiner Weise von der Menge her steuern und nicht, dass wir die Menschen, die da draußen stehen, in irgendeiner Weise kriminalisieren und ihnen unterstellen, sie seien alle gewaltbereit, weil dieser Zungenschlag, der wäre völlig falsch und unangemessen. Wir sind eine Stadt mit 91.000 Menschen mit einem ausländischen Pass. Sie sind, wenn man alle Menschen mit Migrationshintergrund dieser Stadt zusammenzieht, sind wir bei 42%. Das ist der Bericht des Landes, der Teilhabe- und Integrationsbericht des Landes, der hochaktuell genau diese Zahlen festgestellt hat. Wir reden eigentlich nicht mehr davon, dass wir 160 Nationen sind. Also das hat immer etwas Exotisierendes, wenn man immer die Vielfalt der Nationen aufzählt. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass welchen Anteil das an der Gesellschaft ausmacht und dass wir auch unterschiedlich lang hier lebende Menschen haben. Für viele spielt ihre Herkunft gar keine Rolle, aber dafür ihre Religion, weil sie die ausleben möchten. Für andere wiederum ist das noch ein unmittelbares Erlebnis. Und mal mit all diesen Herausforderungen müssen sie dann in einem Haus, mit dem Haus der Integration auch umgehen und auch allen die Möglichkeit bieten, dass sie sich hier entsprechend auch wohlfühlen. Und das ist in einer Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen dann auch im Fokus stehen mit ihren Belangen, dann nicht immer gut bewältigbar, aber wir arbeiten jeden Tag dran.
Mhm. Sie haben es schon angesprochen, 42% ist so die Quote hier in Wuppertal. Das heißt, es sind auch viele Menschen in Wuppertal, die eben Belange haben, die ihr Ressort betreffen. Und es wird vieles besser, aber auch wir bekommen ja auch hier im Radio viele Nachrichten und auch häufig sind da mal Nachrichten dabei, wo Leute sagen, ich bekomme gar keinen Termin, muss lange auf einen Termin warten. Das kennt man ja, wir sind ja auch in Deutschland Freundinnen und Freunde der Bürokratie und da fällt ja auch, je nachdem, in welcher Situation ein Mensch hier hinkommt oder was gerade ansteht, viel an. Und dann verspüren ja auch viele so einen Druck, oh mein Gott, das muss jetzt schnell passieren und beschweren sich dann mal eher. Warum dauert das denn manchmal so lange und wird da irgendwie priorisiert? Also können Sie erklären, warum manches schnell geht und manches eben so ein bisschen länger dauert? Und können Sie die Leute auch da beruhigen und dann sagen, ja, du brauchst das jetzt nicht nächste Woche, es reicht auch in 2-3 Wochen?
Ja, wir haben organisatorisch einiges verändert, sodass wir gerade die echten Notfälle tatsächlich auch vorziehen können und bearbeiten können. Die erreichen uns immer auf verschiedensten Wegen. Unsere telefonische Erreichbarkeit mussten wir einfach zurückführen, weil wir sehr viele unbearbeitete Fälle haben. Und wenn Sie alle Telefone ständig auf erreichbar setzen, kommen Sie einfach auch nicht dazu, das Tagesgeschäft abzubewältigen. Wir haben viele Prioritäten gesetzt. Gerade im Servicebereich haben wir auch große Rückstände abgebaut innerhalb kürzester Zeit. Nun geht es darum, auch so mittel- und langfristig die Strukturen so anzupassen, dass wir das nicht immer jeden Zustrom als Krise empfinden, sondern als Teil unseres Regelgeschäftes. Und so muss man dann auch eine Organisation aufstellen und aufrichten. Und wir sind eben dabei, auch uns die Strukturen und Organisationen anzuschauen, wie wir sie machen.
Und ein Stichwort, da würden, glaube ich, ganz viele Menschen aus verschiedenen Branchen, die irgendwie eine leitende Funktion haben, sofort die Hände heben, ist das Stichwort Fachkräftemangel. Wir können es ja alle nicht mehr hören, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil es sich bemerkbar macht in Abläufen, in Strukturen. Wir alle ärgern uns, wenn irgendwo was länger dauert, auch gerade bei Ihnen in Behörden oder bei Vorgängen. Aber dahinter steht eben, es fehlen Menschen, die das bearbeiten können. Jetzt, um das nicht ganz negativ hier abzuschließen, Frau Lenz, habe ich eine Idee. Und zwar, Sie können da mal so ein Gedankenexperiment machen. Angenommen, Sie hätten ganz viel Geld zur Verfügung, das Personal, das sie bräuchten, genügend Räume. Wie sieht denn das perfekte Ressort für Integration und Zuwanderung dann aus?
Ja, das viele Personal ist natürlich die eine Sache. Wir müssen sie natürlich bei uns auch nochmal qualifizieren. Das gute, perfekte Personal ist dann tatsächlich auch auf die Bedürfnisse unseres Ressorts, aber auch unserer Stadt ausgerichtet. Sie sind sich der besonderen Rolle, in der sie sind, bewusst. Ich denke auch, es ist nicht nur die Fachlichkeit, die wichtig ist in diesem Zusammenhang, sondern auch die Haltung, die man jeden Tag dort repräsentiert. Und da wünsche ich mir, dass wir auch einen Teil des Geldes wirklich dafür ausgeben, auch an der Haltung zu arbeiten, ihnen Angebote zu machen, das, was sich an 42% in der Stadt gelebt wird, auch im Ressort als ein positives Erlebnis zu gestalten. Und nicht als ein Risiko, als ein Defizit, sondern dass wir da mehr Möglichkeiten hätten, das, was wir in der Stadt haben, zu repräsentieren. Und darüber hinaus habe ich ja eben schon ein Ressort, was viele unterschiedliche Bereiche unter einem Dach eint. Und diesen Gedanken würde ich mir stärker auch für alle anderen Bereiche wünschen, weil ich denke, wir haben zwar ein Ressort, das sich nur mit Zuwanderung und Integration beschäftigt, aber es ist eben auch eine Querschnittsaufgabe. Und die ließe sich für alle anderen Bereiche auch durchdeklinieren.
Bleiben wir nochmal bei Ihrem Ressort. Sie haben gerade schon so ein bisschen Ausblick gegeben und Sie haben ja auch erzählt, was sich die ganze Zeit tut. Also in Ihren Schilderungen lese ich so raus, es ist ein dynamisches Ressort, das immer auch reagieren muss auf die Situation. Jetzt haben Sie 2023 quasi das erste ganze Jahr als Leiterin. Haben Sie da schon so einen Jahresausblick? Was haben Sie sich vorgenommen, irgendwas umzusetzen? Wie sehen da die Pläne aus?
Also wir haben natürlich einige organisatorische Veränderungen, das hatte ich ja schon gesagt. Dann wird Personalgewinnung für uns ein ganz wesentliches Thema sein und Qualifizierung wird ein wichtiges Thema sein. Vielmehr diesen Gedanken, den wir halt alles unter einem Dach haben, viel mehr zum Ausdruck zu bringen, ist für mich für dieses Jahr besonders wichtig. Nach außen, also das Ressort hat ja nicht nur ein Innenleben, sondern wir haben auch einen Auftrag nach außen. Demnächst stehen die Wochen gegen Rassismus an oder auch Themen, die wir hier in der Stadt haben, wie auch die Belange der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Hier nehme ich ganz besonders jetzt die Belange der muslimischen Gemeinden mal heraus. Sie haben ein großes Projekt an der Garte vor und es wird auch sehr viel über einen muslimischen Friedhof diskutiert im Moment. Und das sind natürlich Themen, die wir auch gerne positiv begleiten würden, damit wir auch für viele Menschen, die schon hier lange, sehr, sehr lange hier sind, die überhaupt gar kein Thema mit Integration und dergleichen haben, also auch da auch keine Angebote mehr brauchen, sondern wirklich Angebote benötigen, die für sie auch hier das Ganze zur Heimat machen.
Frau Lenz, Sie waren jetzt eine Stunde hier. Ich habe so das Gefühl, Sie reden gerne über Ihre Arbeit. Sie haben so ein Strahlen in den Augen, finden auch wertschätzende Worte für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Thema Arbeit mit nach Hause nehmen, wie ist das bei Ihnen? Sie haben eben schon zu Beginn Ihren Mann angesprochen, Thomas Lenz. Der ist ja Chef vom Jobcenter, der hat ja wahrscheinlich auch was zu erzählen. Dürfen Arbeitsthemen mit nach Hause an den Küchentisch gebracht werden? Dürfen die sich überlappen oder machen Sie das gar nicht?
Doch, absolut. Also das machen wir sehr gerne, weil ich glaube auch, wir leben auch sehr davon und profitieren auch sehr von den Gesprächen, die wir miteinander führen. Da entstehen teilweise auch Ideen, die dann weitergedacht werden müssen in den Zusammenhängen, in die wir dann auch zurückgehen tagsüber. Ich schätze das sehr. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt jemand, die das für sich gerne trennt und da die Arbeit aus dem Privaten herauslässt, weil wir auch sehr viel mit Themen zu tun haben, die jetzt nicht nur rein fachlich sind, sondern wo wir auch viel mit gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen für Menschen in dieser Stadt reden. Den Gedanken würde ich einfach ungern aus meinem Privatleben herausklammern.
Ist wahrscheinlich auch schwer, oder?
Gar nicht. Nee, ich müsste ich nicht, wie ich mir besonders Mühe geben müsste, ob ich das raushalten will oder nicht. Ich würde es immer drin lassen.
Dafür haben Sie auch wahrscheinlich zu spannende Jobs, Sie beide, als dass man da nicht drüber reden könnte, auf jeden Fall. Ja, dann können wir uns das so ein bisschen vorstellen, wie das im Hause Lenz abläuft. Vielen, vielen Dank an Sie, Suna Lenz, dass Sie quasi rübergekommen sind zu uns an der Redaktion. Am Achenberg konnten Sie ja bleiben, dass Sie so ein bisschen uns Einblicke gegeben haben. Sehr, sehr spannend für das, was Sie vorhaben. Viel Erfolg, kann man ja noch fast sagen. Wir sind ja noch im Januar. Ein gutes 2023 für Sie. Danke für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.